Musikzimmer. Menschen und ihre Lieder.
Schon spannend, was wir alles erfahren, wenn wir mit Menschen in unser Musikzimmer sprechen. Dass Jakob Maria Söder eigentlich Ulrich Jürgen Söhnlein heißt und 1963 geboren wurde, kann man ja noch locker herausfinden. Dass er aber von Berufs wegen eigentlich Kriminalhauptkommissar ist, das war zumindest für mich Neuland. Söders Krimis hingegen lese ich, seitdem der erste Band erschienen ist, in dem Kommissar Schielin in und um Lindau herum ermittelt. Mittlerweile ist Schielins 8. Fall im Buchhandel erhältlich. Wir haben Ihnen das Buch Knochenmühle am Mittwoch in Kultur nach 6 vorgestellt. Aber was ist das für ein Mensch, der diese Bücher geschrieben hat? Um diese Frage beantworten zu können, habe ich ihn ins Musikzimmer eingeladen und Jakob Maria Söder erst einmal nach seiner Herkunft gefragt. Bad Königshofen im Grabfeld, wo ist das denn?
Ja, Grabfeld klingt ja wunderbar, da kann man nur noch Krimis schreiben, wenn man da geboren wurde. Es ist in Unterfranken, im nördlichsten Bereich Unterfrankens, an der Zonengrenze, ein ganz kleines Gebiet, völlig abgelegen zwischen zwei Mittelgebirgen, dem Thüringer Wald und der Rhön gelegen. Eine sehr ländlich und geprägte Region und auch landschaftlich eher so ein Mittelgebirge, gar nicht vergleichbar jetzt mit dem Bodensee oder hier mit Vorarlberg oder im Bregenzer Wald.
In was für eine Familie sind Sie hineingeboren worden?
Ja, ich bin hineingeboren worden in einem fränkischen Dorf, in eine Bauernfamilie. Also klassisch Großeltern, Eltern, 5 Kinder. Also ich habe noch 4 Geschwister, jetzt nur noch 3. Eine Schwester von mir ist als Kind schon gestorben. Ein Bauernhof mit allen Tieren, mit Kühen, mit Schweinen, mit Schafen, alles, was man so braucht. Eigentlich so der Inbegriff des Idylls, ja.
Und wie kommt man da zu Wishbone Ash?
Ja, durchs Radio hören natürlich. Also in den 70er Jahren gab es ja bei Bayern 3 damals Georg Kostja, dann später Thomas Gottschalk. Der hat ja keine Fernsehkarriere nur gehabt, sondern war Radiomoderator. Und die beiden haben eine Sendung gehabt. Einen hieß Pop nach 8, wenn ich mich recht erinnere. Und damals MP3 oder so gab es nicht. Man hat Kassettenrekorder gehabt, wenn man glücklich war. Und da habe ich immer diese Rocksendungen gehört, wie alle anderen auch. Und Wishbone Ash war so die Band, die nicht intellektuell, aber die mich emotional am tiefsten getroffen hat. Und eben dieser eine Song, Warrior, war es, der mich seither begleitet, ja.
Something new, leaving everything I ever knew. 100 years in the sunshine hasn't taught me all there is to know. Thank you. gather there. Helpless in our surrender. Tomorrow the plow becomes the sword. Make us stronger in our danger.
Wishbone Ash Warrior, auf Wunsch von Jakob Maria Söder, dem Krimi-Autor, der seine Krimis am Bodensee spielen lässt, obwohl er doch aus Unterfranken stammt. Wie sind Sie denn zum ersten Mal an den See gekommen? Hat das mit Ihrem Beruf des Reiseschriftstellers zu tun?
Nein, das hat nicht mit meinem Beruf des Reiseschriftstellers zu tun. Das hat damit zu tun, dass ich einen anständigen Beruf erlernt habe. Ich bin ja Kriminalhauptkommissar beim Landeskriminalamt in München. Und zu Beginn meiner Karriere war ich in Lindau, ganz normal als Polizeibeamter. Und war da ja über 8 oder 9 Jahre und habe den See seither auch nie mehr verlassen, bin immer wieder zurückgekehrt.
Sie sagen, Sie sind Kriminalhauptkommissar. Üben Sie diese Tätigkeit noch aus?
Ich habe vor 10 Jahren die Tätigkeit auf eine Teilzeittätigkeit zurückgeschraubt. Ich mache noch einige Stunden, weil im Vordergrund steht schon das Schreiben, ja, mich um die Bücher kümmern und unterwegs sein.
Damit erklärt sich auch Ihr großes Insiderwissen und damit erklärt sich auch dieses sehr charmante Geplänkel, das sich innerhalb des Teams von Kommissar Schielin immer auftut. Würden sich Kolleginnen und Kollegen von Ihnen aus Ihrer Lindauer Zeit als Kriminalhauptkommissar wiedererkennen in diesen Figuren?
Nein, nein, die sind fiktiv. Das ist auch etwas, was ich bewusst vermeide. Aus meinen Erfahrungen mit Menschen Charaktere zu übernehmen. Das wäre unfair. Ja. Sie sind fiktiv, aber einige Reaktionen oder Dialoge oder Reaktionen auch, die sind schon aus Erfahrungen, da kann man sich auch gar nicht dagegen wehren, sowas zu verwenden. Aber dass ich nun Abbilder aus der Realität nehme, das kommt nicht in Frage, nein.
Ich merke, dass ich versucht bin, mit Ihnen zu sehr über das Buch zu sprechen, über die Knochenmühle, aber da müssen wir einen großen Bogen sofort machen und den machen wir mit Hilfe von Wolfgang Amadeus Mozart.
Ja, Wolfgang Amadeus Mozart, insbesondere ja, das Klavierkonzert Nummer 9, Chanom, oder ich glaube, es heißt jetzt Chanami nach neuesten Erkenntnissen, ist auch so ein Titel, der mich so seit ich 13 oder 14 war begleitet und ich komme von diesem Anfangsthema auch nicht los. Ich finde es so wunderbar. Das ganze Konzert ist ein Traum. Ich habe das gehört in München, da war ich so etwa 13 oder 14, da gab es damals so eine Ausgabe, Alfred Brendel und Academy St. Martin in the Fields. Ich glaube, es waren 40 LPs. In einem blauen Karton. Und meine Schwester hat sich das schenken lassen oder gekauft. Und ich war da zu Besuch. Und ich weiß nur, dass ich über Tage hinweg immer dieses Stück gehört habe, weil es mich so begeistert hat. Und das war für mich so der Einstieg in die klassische Musik, also dieses Stück. Thank you.
rund 10 Minuten geht der erste Satz aus Wolfgang Amadeus Mozarts Klavierkonzert, Köchelverzeichnis 271. Die Academy St. Martin in the Fields unter Neville Mariner hat gespielt und der Solist war Alfred Brendel. Und aus diesen 10 Minuten haben wir ein paar Minuten zumindest rausgeholt, weil 10 Minuten in einem Musikzimmer, das wird jetzt ein bisschen schwierig mit Plaudern. Jakob Maria Söder ist heute zu mir zu Gast. In den Büchern des Kommissar Schilin finden sich immer wieder Bezüge zu klassischer Musik. Aber wie, Herr Söder, bitte kommt man auf die Idee, einem Kommissar einen Esel als Haustier zu geben und den dann auch noch Ransard zu nennen?
Ich habe ja, bevor ich Romane geschrieben habe, Reiseführer geschrieben, Kalender produziert etc., war sehr viel unterwegs. Und nachdem ich lange Zeit in China unterwegs war, ist eben Frankreich so ein Ziel geworden und auch fast eine zweite Heimat. Und es ist schlicht und ergreifend so, dass wir über 10 Jahre lang einen Esel in Frankreich hatten, im Limousin auf einer Weide stehen.
Wir ist wer?
Meine Frau und ich, also der Familie. Und haben da auch Freunde, die einen Bauernhof haben oder sind Bauern, die zu unseren Freunden geworden sind, so muss man es eher sagen, im Corrèze völlig entlegen, eine menschenleere Region Frankreichs. Und wir sind im Jahr dort immer so für 2-3 Wochen unterwegs gewesen mit dem Esel wandern. Also der Esel hat das Gepäck aufbekommen und wir sind dann so von Bauernhof oder Pferdehof zu Pferdehof gezogen, was insofern wohltuend war, als dass die Einsamkeit dort, die Menschenleere und der pure Naturgenuss zusammen mit einem Tier, wir haben einen Hund noch dabei gehabt, uns sehr beeinflusst und geprägt hat. Und als ich dann begonnen habe, den Schilin zu schreiben, dann legt man ja so ein Konzept fest und eine Struktur. Und es fehlte was. Es fehlte schlicht und ergreifend eine Eigenheit. Und da ich jetzt nicht dazu neige, ein Ermittler als kaputte Persönlichkeiten zu beschreiben, die sich von Whiskyflasche zu Whiskyflasche hangeln oder so. Aber doch der Meinung bin, dass man etwas braucht, was auch die Geschichte beflügelt, bin ich auf diesen Esel gekommen, weil ich verfügte ja über Erfahrung. Also erstens sind mir Tiere sehr nah. Ich denke, wer meine Bücher liest, weiß oder könnte erahnen, dass ich von einem Bauernhof komme.
Gibt ja auch im Büro des Kommissar Schilin das Hundle.
Ja, das Hundle, natürlich. Das Hundle wurde eingeführt nach dem zweiten oder dritten, der da auch eine tragende oder liegende Rolle hat überwiegend. Da ich eben weiß, wie es ist, mit Eseln spazieren zu gehen oder zu wandern oder zu trekken, wie Tiere reagieren, dachte ich, das sei ja gar keine schlechte Idee. Es war so als Beigabe gedacht, hat sich aber völlig anders entwickelt. Ransard ist zu einer Hauptfigur geworden und viele Leserinnen und Leser warten darauf, was denn jetzt wieder mit Ransard ist. Der Name Ransard, Pierre de Ransard ist ein Lyriker, ein französischer, den ich sehr schätze. Und irgendwie kam ich dann auf die Idee, den Namen Ransard zu vergeben, ja.
Man wartet wirklich drauf, Sie haben völlig recht, man wartet drauf, dass der Kommissar endlich wieder mit seinem Esel spazieren geht, weil ihm da ja dann doch manchmal ganz entscheidende Dinge einfallen. Auch sein Team schlägt ihm dann schon einmal vor. Jetzt gerade in der Knochenmühle gibt es einen Moment, wo das Team sagt, er soll doch jetzt bitte mit dem Ransard spazieren gehen, damit er vielleicht ein bisschen weiterkommt, weil die Geschichte ja sehr, sehr, sehr verzwickt ist. Ihre Biografie ist bei weitem nicht so verzwickt. 4. von 5 Kindern aus Unterfranken. Jetzt wissen wir schon, dass Sie eine große Schwester offensichtlich hatten, die schon Mozart gehört hat, als Sie sie dann besucht haben in München. Was waren Sie selbst denn für ein Teenager? Ein Pubertier oder ein Braver?
Ja, das ist schwierig selbst zu beurteilen. Meine Eltern könnten das wahrscheinlich besser. Ich denke, es war so ein Gemisch. Also ein Pubertier nicht. Dazu ist die Umgebung, in der ich aufgewachsen bin, zu konservativ und zu strikt gewesen. Also
hätte aber gerade passieren können, dass
ja,
man dann...
Ist mir aber gar nicht so jetzt in Erinnerung, dass es so extreme pubertäre Ausschläge gegeben hätte. Ich denke, was es gemindert hat, dieses Pubertieren, ist die unglaubliche Freiheit, in der wir aufgewachsen sind in den 70er Jahren. Also wenn ich das heute sehe, ich schaue so ein bisschen mit mit Sorge auf die Kinder, mit welcher Kontrolle und Unfreiheit die heute aufwachsen. Ich denke, dass wir uns abseits von elterlicher oder erwachsener Kontrolle richtig austoben konnten, Dinge anstellen, die auch in Bereiche gingen, die das Akzeptable weit überschritten haben. Aber man konnte sich ausleben, Grenzen austesten und für sich selbst als Kind, das funktioniert schon, festlegen, wo sind Dinge, die nun gar nicht mehr gehen. Und ich denke, das fehlt mir heute, ja, in unserer Zeit. Und aus diesem Grund sind so direkte Konflikte eigentlich ausgeblieben.
Und musikalisch, ich meine, Sie haben jetzt von Grenzen und Mauern gesprochen und das ist ja auch Titel des Albums, das als nächstes hier im Musikzimmer in Kultur nach 6 drankommen wird.
Ach, Pink Floyd ist, war zu dem Zeitpunkt 79, 80, als The Wall rauskam, monumental. Vorher hatten wir schon die LPs gedealt, Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, ja, die Teenie-LP schlechthin. Aber The Wall und ganz besonders das Stück Comfortably Numb, das war vom Gitarrensound her, vom Konzept her, den das Album ausdrückte, unheimlich prägend. Ich weiß noch, ich habe sehr gelitten. Ich durfte nicht nach Düsseldorf oder wo das damals war, aufs Konzert fahren. Und das war schon hart. Aber auch ein Titel, der einem nicht langweilig wird, der über Jahrzehnte hinweg immer noch gut ist. Was mich erstaunt, weil es ist ja ein Drogenrausch beschrieben und es gibt kaum ein Stück, das einen Drogenrausch derart smooth und wohlwollend beschreibt. Ja.
Basic facts. Can you show?
auch hier haben wir ein Längenproblem und steigen ein bisschen früher aus diesem, wie Sie gesagt haben, smoothen Drogenrausch. Und falls Sie, meine Damen und Herren, jetzt erst einschalten, Kultur nach sechs, das Musikzimmer, heute mit Jakob Maria Söder, einem Krimi-Autor, Reiseschriftsteller und eigentlich Kriminalhauptkommissar. Herr Söder, warum sind Sie Polizist geworden?
Ich hatte die Wahl zwischen einer sehr technischen Geschichte und Polizei, und mich hat einfach dieses Umfeld fasziniert und interessiert, so ein bisschen Erlebnisabenteuer. Und dann gab es noch was, ich wollte unbedingt Motorradfahrer werden bei der Polizei, also Gradfahrer, wie das so der Fachbegriff heißt, weil ich von sehr früh an ziemlich fanatisch Motorrad gefahren bin. Und das war auch einer der Beweggründe, ja, der sich nicht hat realisieren lassen.
Wenn man Krimis anschaut, was ich sehr gerne tue im Fernsehen, dann hat man ja den Eindruck, dass Fälle immer so innerhalb von 3 bis maximal 5 Tagen gelöst werden. Wenn es einmal schon über Wochenende drüber geht, dann ist es eigentlich eh schon ziemlich dramatisch. Da ist auch immer dann der Staatsanwalt dahinter oder irgendein Politiker, der sagt jetzt aber weiter, wir brauchen Ergebnisse. Und es ist mir in allen 8 Schielin-Büchern noch nie so gegangen wie in diesem Fall, dass ich mir gedacht habe, sag mal, wird das jetzt noch irgendwann was? Kommen die jetzt noch drauf, was es ist? Weil sie streuen ja auch ein paar Spuren, die es dann letztlich nicht werden. Aber ich glaube, dass das Original die Realität der Ermittlungsarbeit ist. Dieses unglaubliche Fitzeln und Suchen und Puzzeln und Machen und Tun.
Es ist ganz trockene, mühsame Arbeit, die weit entfernt ist von dem, was wir im Fernsehen geboten bekommen. Was als TV-Serien läuft oder als Krimis, hat ja das Ziel zu unterhalten. Ja? Ein Polizist bekommt keinen Fall, um unterhalten zu werden. Das ist eben ein Unterschied. Und die unterschiedlichen Methoden zu bedienen, sich mit Menschen zu unterhalten, Befragungen durchzuführen, das ist einfach langwierig. Es ist erfordert unterschiedliche Kompetenzen, soziale Kompetenz, Geschick im Umgang mit Menschen, das Wissen über Technik, das Wissen über wissenschaftliche Entwicklungen. Das gehört alles dazu. Und es gibt ja nach wie vor Fälle, die ungeklärt sind, also die einer Aufklärung nicht zugeführt werden können. Wir haben in Deutschland seit einigen Jahren ja dieses Thema des NSU-Prozesses, eine ganz fürchterliche Situation für ermittelnde Beamten, mit Tätern konfrontiert zu sein, die ohne direkten Bezug zu Opfern agieren. Also das ist die Realität.
Helfen Sie uns ein bisschen, weil man doch nicht davon ausgehen kann, dass jetzt jeder weiß, was diese NSU-Prozesse sind.
Ja, da geht es jetzt um zwei Täter oder um ein Trio, das durch Deutschland gezogen ist und wahllos sich Bürger ausgesucht hat aus dem türkischen Umfeld oder ein griechischer Blumenladenbetreiber, glaube ich, war es, wurde erschossen, die wahllos ausländische Menschen erschossen haben. Und das ist natürlich so ein Konstrukt, ist furchtbar. Bei Tötungsdelikten ist schon die Realität die, dass um die 90% in einer Beziehung zum Opfer standen, was jetzt Täter angeht. Und da setzt man dann auch an. Und wenn das völlig wegfällt und eine Motivlage nicht ersichtlich ist, ist es schwer. Also, was im Fernsehen geschildert wird und was auch in Krimis, die als Buch erscheinen, ist ja oft die Vorlage auch, niedergeschrieben wird, mag das eine oder andere an Aspekten haben, an Methoden, an Bezügen, ist aber immer weit, weit entfernt von der Realität. Ja. Das ist auch nichts, was ich in den Vordergrund stelle. Also keines meiner Bücher wird ja beworben damit, dass ich aus diesem Berufsumfeld komme. Das wäre mir auch zuwider, das will ich auch nicht. Es geht um Unterhaltung, und es geht um Unterhaltung auf eine andere Weise jetzt, als sich mit dem Schrecken eines Verbrechens auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist das, was man den Schielin-Krimis auch sagen kann. Mir wurde mal gesagt, ich gehe so wohlwollend mit allen Figuren um. Das ist auch ein Konzept, das soll auch so sein.
Ihr nächstes Musikstück, das ist Christina Pluha, L'Arpeggiata, All'improvviso heißt die CD. Lucilla Galeazzi und Gianluigi Trovesi, die Interpreten, ganz wesentliche Interpreten.
Es ist ähnlich wie bei dieser Aufnahme mit Neville Marriner und Brendel, dem Mozart-Stück. Da werden nicht nur Noten gespielt, sondern da kommt über die CD diese unglaubliche Freude am Musizieren darüber. Und das in jedem Stück. Und Christina Pluha, ich habe alle CDs von ihr natürlich, ist nun wohl ein Mensch, der es fertig bringt, ein bisschen Frischluft reinzubringen in die Musikszene und verbindet klassische Elemente mit volkstümlicher Musik, mit ganz alten Stücken aus der Renaissance. Es ist eine Mischung, die ganz wunderbar ist, aber was soll man reden? Ich glaube, wir müssen es uns anhören, ja.
Jakob Maria Söder und ich haben jetzt gerade uns gegenseitig vorgeschwärmt von Christina Pluha und L'Arpeggiata. Da haben wir noch im Besonderen gehört Lucilla Galeazzi und Gianluigi Trovesi, der Ausnahmeklarinettist. Voglio una casa. Haben Sie ein Haus, Herr Söder, weil es da heißt, ich will ein Haus?
Nee.
Sie sind viel auf Reisen, nehme an, mit Ihrer Frau gemeinsam. Dieses Reiseschriftsteller sein, Sie haben gesagt, Sie sind Kriminalhauptkommissar und ich gehe davon aus, dass das Reiseschriftstellertum begonnen hat in einer Zeit, als Sie noch aktiv waren im Dienst, so richtig ordentlich. Hat man da wirklich Lust, sich seinen Urlaub quasi auch noch ein bisschen mit Arbeit zu, ja, will ich sagen, vollzustopfen, aber anzutun, oder war es eine Möglichkeit, an Orte zu kommen, wo man vielleicht sonst nicht hingekommen wäre? Was hat Sie bewogen, das zu tun?
Es war kein Wunsch von mir zu schreiben. Ich komme ja eher aus der Fotografie. Also ich habe sehr intensiv fotografiert, war viele, viele Monate in China unterwegs, wollte auch für oder habe auch für internationale Fotoagenturen gearbeitet. Und es kam so, dass die Art und Weise, wie wir gereist sind, immer außergewöhnlich war. Also entweder mit dem Fahrrad irgendwo oder wandern auf Kreta oder in China eben unterwegs. Und auf der Buchmesse in Frankfurt habe ich Bildmaterial zur Bretagne angeboten. Das macht man oder machte man früher so, dass man wirklich mit den Dias da aufgetreten ist und hat es angeboten. Und dann kam ein Verlag, der gesagt hat, die Bilder, die gefallen ihm ganz gut, aber die bräuchten etwas über Radtouren in der Bretagne. Und da sage ich, ja, ich habe das gerade gemacht, 5 Wochen lang. Und dann in dem Gespräch hieß es halt, ich soll einfach mal so 10, 20 Seiten schreiben und ihnen schicken und sie schauen sich das an, ob das passt. Und ja, es hat dann gepasst. Ich habe gleich einen Vertrag bekommen und es erschien dann eben 1990 war das, glaube ich, oder 91, ein Buch über die Bretagne, wie man es mit dem Rad entdecken kann. Und von da an musste ich mich um nichts mehr kümmern. Es rief dann eine Zeitschrift an, die wollten dann einen Artikel über die Atlantikküste in Frankreich. Und ich bin dann so ein bisschen festgemacht worden auf Frankreich.
Gibt Schlimmeres,
denke ich. Gibt Schlimmeres, ja. Ein Verlag aus München wollte dann die Loire. Mhm. Das habe ich dann 2 Jahre lang oder 2,5 Jahre lang intensiv betrieben, die Loire mit dem Rad auch zu bereisen und darüber zu schreiben. Und so bin ich in diese Situation gekommen zu schreiben und habe entdeckt, dass es unglaublich Spaß macht, unglaublich Freude macht. Und so etwa vor 10, 12 Jahren, ja, vor 14 Jahren vielleicht, hat eine Entwicklung stattgefunden, dass Reiseführer so ähnlich wie Comics wurden, so Mickey Mouse mäßig. Und ich saß dann bei der 3. Auflage, glaube ich, am Schreibtisch und hatte den Auftrag, über Orléans so ein grünes Kästchen zu füllen mit 1000 Zeichen, die, ich glaube, es waren die kulturellen Highlights.
Ja, 1000 Zeichen.
Mit 1000 Zeichen. Und das war dann für mich der Entschluss, aufzuhören, weil ich wollte schreiben. Und ja, habe dann eben so für mich die Idee entwickelt, ich könnte ja einen Roman schreiben. Also wenn es mit Reiseführern, Reiseberichten nicht literarisch weitergeht, dann muss ich mir was anderes suchen. Und so ist das entstanden.
Ihr Kommissar Schielin, Sie werden mich jetzt sofort korrigieren, aber ich meine, mich erinnern zu können, dass er genau das Stück, das wir jetzt hören, nämlich Gabriel Fauré's Klavierquartett, einen Satz daraus. Ich meine, mich erinnern zu können, dass der das irgendwann einmal anhört.
Ja, das hört er an. In den Büchern gebe ich quasi schon Musiktipps und ich bekomme auch Zuschriften von Lesern, die dann schreiben, sie hätten sich jetzt die und die CD gekauft und es hätte ihnen gar nicht gefallen oder gut gefallen, wie auch immer. Aber anscheinend wird es auch wahrgenommen, was Schielin hört. Ja. Für mich ist die Musik von Gabriel Fauré ein Synonym für Frankreich. Es ist ganz eigenwillige Musik, die braucht auch eine Weile, um sich reinzuhören, aber dann hat sie einen auch.
Thank you.
Der zweite Satz aus dem Klavierquartett in G-Moll von Gabriel Fauré war das mit dem Bosar-Trio und dem Pianisten Menachem Pressler. Am Ende des Musikzimmers, in dem der Autor Jakob Maria Söder zu Gast war. Sein Buch Knochenmühle, Schielins achter Fall, ist in der Edition Hochfeld erschienen. Fehlt noch der Hinweis auf unser Konzert am Sonntag. Da präsentiert mein Kollege Klaus Karitnik die Teilwiedergabe des Konzertes aus der Reihe Talente im Funkhaus, das wieder einmal nicht im Funkhaus, sondern in der Pfarrkirche Feldkirch-Giesingen stattgefunden hat. Die Organistin Barbara Salomon hat an der Pflüger-Orgel Werke von Bach bis Schostakowitsch gespielt. Und mit diesem Radiotipp verabschiedet sich Bettina Barney im Namen der Kulturredaktion von Radio Vorarlberg. Ich wünsche Ihnen ein sehr angenehmes Wochenende. Haben Sie es gut. Tschüss.